Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ZFL-Podcast. Ich bin Eva Geulen und meine Gesprächspartnerin heute ist Sophie Hartisch. Sie ist derzeit zu Gast bei uns am ZFL, weil wir sie nämlich mit dem Carlo-Barth-Preis des ZFL ausgezeichnet haben. Und der sieht vor, dass sie jetzt dieses Sommersemester bei uns ist. Und wir haben sie ausgezeichnet für eine umfängliche, viel 100 Seiten umfassende Arbeit, die kürzlich im Wallstein Verlag erschienen ist, unter dem Titel Stern und Kosmos, astrale Konstellationen in der Lyrik um 1900. Das ist ein dickes Buch, da steht viel drin, aber vielleicht fangen wir mit der Frage an, wie Sie denn zu diesem Thema überhaupt gekommen sind. Ist es denn so, dass Ihr Blick zuerst auf das Gedicht und die Worte gefallen ist, oder haben Sie zuerst in den Himmel geschaut und dort die Sterne gesehen?
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich, heute über mein Buch sprechen zu können. Und eigentlich ist es, ich kann die Geschichte von zwei Seiten erzählen. Und einmal ist dann tatsächlich die persönliche, wann ich den Blick in den Himmel geworfen habe. Das ist nämlich eine lustige Anekdote. Als ich in meinem Kinderzimmer vor 7 Jahren stand, habe ich auf einmal gesehen, dass neben meinen Kinderbüchern unglaublich viele Astronomiebücher standen für Kinder. Das heißt, ich habe mich irgendwann schon mal mit Astronomie beschäftigt, ohne dass ich das noch sehr konkret wusste. Und man könnte sagen, es ist eine ja schon fast folgenreiche Verbindung, dass daraus auch meine Dissertation wurde, also sozusagen die zwei frühesten Interessensgebiete, Lesen und Astronomie, so eine folgenreiche Verbindung eingegangen sind. Akademisch gesehen war der Startpunkt aber vielmehr eigentlich die komplette Kehrseite, weil ich mich mit dem Planetarischen beschäftigt habe in einem Kurs an der HU Berlin. Und das Planetarische, so wie es im frühen 20. Jahrhundert entworfen wurde, ist eigentlich genau der andere Blick. Also der Blick auf die Erde, die nun in einem planetarischen Ausmaß zum ersten Mal wahrgenommen wird. Also wirklich die Idee, Ernst Jünger macht das, sich auf den Mond zu visionieren und auf die Erde zu schauen. Ja. Denn was dann möglich wird, ist wirklich ein viel größerer Maßstab. Man sieht Verbindungslinien. Und das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass in dem Moment, wo der Begriff des Planetarischen verschwindet, tatsächlich der Begriff der Globalisierung aufkommt, also auch da eine Ersetzung erfährt. Und dann haben wir jetzt ja sozusagen eine Neuentwicklung mit Spivak, nochmal das Planetarische neu aufzurollen. Aber das war sozusagen der erste Moment. Und ich habe mich irgendwann gefragt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es nur diesen Blick auf die Erde gibt. Man muss doch auch eigentlich zurückgeschaut haben, also in den Himmel, in den Weltraum, an das Sternzelt. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann explodierte auf einmal mein Material. Und das auch nicht
das
nur in der Lyrik.
Das merkt man auch dem Buch an, dass da ein Material explodiert ist. Ja.
Und ich habe das natürlich nicht nur in der Lyrik gefunden. Mein erster Bezugspunkt war tatsächlich die Science-Fiction, also die frühe Science-Fiction. Dann war ich auf einmal in der Dramatik unterwegs, wo es wirklich Überlegungen schon gab, wie kriegt man eigentlich sowas wie einen Weltraum auf die Bühne? Was muss man da für Räume sprengen, für Szenenübergänge schaffen? Also ganz spannende Sachen, die meistens gar nicht dann aufgeführt worden sind. Aber es gab schon Überlegungen. Und auf einmal öffnete sich immer ein breiteres Feld und die erste Version sah tatsächlich vor, es für alle drei Gattungen zu machen. Und habe dann den Tipp von meiner Doktormutter bekommen, wieder ein SFB zu gründen, der das macht, oder mir zu überlegen, ob es nicht etwas gibt, wo man eigentlich alle Themen unterbringt und wo man sagen würde, okay, hier verbindet sich was, was vielleicht in anderen Gattungen, in anderen Disziplinen, in anderen Künsten so nicht aufscheint. Und da habe ich dann nach sehr langer Überlegung und sehr vielen Schau- und Tafelbildern, also auch da schon das Visuelle naheliegend, ist mir aufgefallen, naja, was hier passiert um 1900 ist tatsächlich, dass sowas wie Gedicht und Blick an den Sternhimmel über verschiedene Themen oder auch Komplexe wie Erkenntnis, Darstellung zusammengedacht werden und dachte, okay, dann wird's jetzt die Lyrik. Also es klingt ein bisschen konstruiert, aber es hat sich dann sehr schnell gezeigt, dass mit der Lyrik und an der Lyrik eigentlich alles aufscheint und das auch so eine Scharnierstelle wird, um sehr viele Diskursphänomene um 1900 zusammenzubinden und dann auch die Frage zu stellen, was macht denn die Lyrik so affin dafür, über Sterne, Konstellationen, das Kosmische nachzudenken? Also ich habe das nirgendwo so umfassend gefunden wie in der Lyrik, weswegen sich das jetzt natürlich anfühlt, dass ich mich für die Lyrik entschieden habe.
Ja, also die Lyrik hat den Primat bekommen über die anderen Gattungen. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass viele Diskurse da gebündelt sind, aber es gibt vielleicht auch formale Elemente, die Lyrik dazu prädestinieren, in irgendeiner Weise ein Reflex oder eine Analogie zum Sternenhimmel zu sein. Das, der Begriff der Fläche für Sie ist ganz wichtig. Können Sie dazu vielleicht noch was sagen?
Ja, das fängt eigentlich in der französischen sowohl Malerei als auch dann relativ schnell in der Lyrik bei Stéphane Mallarmé, also nimmt das einen Ausgangspunkt, dass auf einmal die Gedichtfläche eine extreme Aufwertung erfährt. Also wirklich die Idee, dass man die normale Strophenform, wie wir sie uns sofort vorstellen, wenn wir an ein Gedicht denken, die irgendwie auch, ja, auch mit einem Blick zu erkennen ist, also Lyrik als Gattung auf einen Blick, wir schauen auf die Seite und sehen, ah, oh, es ist ein Gedicht, weil es sind Strophen und Versen angeordnet. Und was Mallarmé macht, man kann sich vorstellen, er nimmt die Doppelseite, also wie so einen, einfach schlägt ein Buch auf, platziert ein Gedicht und sprengt diese Vers- und Strophenform auf und spielt sozusagen mit dem Umriss des Gedichtes, dann sind auf einmal drei Verse auf der einen Seite, dann setzt es unten, geht es weiter und man kann sich da schon fragen, okay, was liest man jetzt hier eigentlich zusammen? Man muss es nicht mehr linear lesen, das heißt, da ist schon die Frage, wie sind Wörter und auch da wichtig, das Wort zueinander konstelliert. Und das läuft eben darum, dass wir Wörter verteilt haben, diese Verteilung aber auf einen Blick sehen. Das heißt, wir lesen linear, sukzessiv oder sprengen auch das auf, aber wir sehen auch das Gedicht auf einen Blick. Und worauf das dann auch hinausläuft in den Reflexionen ist, sowohl bei Valéry, der diese Gedichte oder diese Dichtung von Mallarmé sieht, dann zu sagen, wow, was wir hier haben, ist nicht nur den Versuch, sozusagen den Kosmos auf das Papier zu bannen, sondern eigentlich auch eine spiegelbildliche Verkehrung. Also wir haben im Sternenhimmel die dunkle Fläche, auf der sich helle Punkte zu Umrissen verbinden, worauf wir ein Sternbild erkennen, wenn wir darum wissen, dass so der große Wagen aussieht. Und was wir aber auf der Gedichtfläche oder einfach auf der Textfläche haben, ist halt der weiße Untergrund mit schwarzen Wörtern, wenn wir jetzt wirklich an gedruckte Schrift denken, die sich ebenfalls konstellieren können. Das heißt, da war auf einmal so eine formale Abbildlichkeit oder auch Ähnlichkeit, auch ein Begriff, der in diesen Reflexionen häufig auftaucht, dass wir es hier einfach mit so einer formalen Analogie-Ähnlichkeitsbeziehung haben.
Ja, vielleicht daran anknüpfend. Es ist ja so, dass diese Analogie, die Sie jetzt in der Form des modernen Gedichtes, also seit Mallarmé und Valéry festgemacht haben, darin steckt ja die alte Idee, dass irgendwie der gestirnte Himmel und mit Kant zu reden, das moralische Gesetz in mir zusammenhängen. Und mir ist das jetzt neulich nochmal an dem St. Martins Kinderlied aufgefallen. Ja, ich gehe mit meiner Laterne, meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne und unten da leuchten wir, ja. Das legt so eine Affinität nahe und man kann das dann so ein bisschen hochjatzen, wenn man dann mit Lukács sagt, die Welt ist weit. Doch wie das eigene Haus, denn das Feuer, das in der Seele brennt, ist von derselben Wesensart wie die Sterne. Das sind alles Modellierungen eines Zusammenhangs, in dem garantiert zu sein scheint, dass das kosmische Gesetz und das menschliche Gesetz in irgendeiner Weise aufeinander beziehbar sind, einen verlässlichen Zusammenhang bilden. Nun ist es aber so, dass die meisten moderne Theorien ja davon ausgehen, dass dieser Zusammenhang, den wir im Mittelalter sozusagen als den Zusammenhang von Mikrokosmos und Makrokosmos kennen, dass es damit eigentlich in der Moderne vorbei ist. Und dem Material nach, das in Ihrem Buch explodiert ist, zu urteilen, ist es damit gar nicht vorbei. Können Sie da vielleicht noch was zu sagen?
Ja, es hat so ein bisschen mit meinem moderne Begriff zu tun. Ich kann mich an diese Seite erinnern, als ich sie geschrieben habe, weil ich mich so geärgert habe, weil ich glaube, es sind drei Textzeilen und dann ist anderthalb Seiten nur Fußnote, weil ich mich auf alle moderne Begriffe und Definitionen gestürzt habe, um dann zu sagen, eigentlich bringt mir diese Trennung gar nicht zu sagen, okay, entweder ist es Technikbegeisterung oder ist es Technikkritik oder ist es Kontingenz oder ist es Kontingenzbewältigung. Ich glaube, ich kann sehr gut zeigen, dass die Moderne einfach genau diese Spannung natürlich aushält. Das ist jetzt irgendwie auch keine großartige These, aber ich habe das ein bisschen mehr zeitlich gefasst, diesen modernen Begriff, und dann aber zu zeigen, natürlich haben wir mit Lukács, aber auch mit Walter Benjamin, immer wieder mit Simmel und Weber natürlich auch Soziologen, Philosophen, Denker, die sehr stark diesen Kontingenz, Ausdifferenzierung, Entfremdungsdiskurs bestreiten. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, die Gegenbewegung, haben wir sehr viele Versuche, genau das einzuhegen, was man irgendwie als transzendentale Obdachlosigkeit ja bezeichnet. Also genau diese Gegenbewegung, die darauf reagiert. Also es ist genau dieser Gegendiskurs, der aber sagt, na ja, das allen Gemeinsame ist aber der Sternhimmel. Das macht tatsächlich Simmel in einem sehr schönen Text über die Sinne und die Gemeinschaft, dass er sagt, okay, das Ohr schafft schon sowas wie eine Gemeinschaft, weil wir irgendwie alle das Gleiche hören. Sehen ist selektiv, aber was alle Menschen sehen, ist den Himmel, wenn wir nach oben schauen. So, da ist schon mal etwas, was konstituiert wird, zu sagen, naja, der ist nun mal gleich für alle. Das ist vielleicht der erste Punkt. Und der zweite ist, dass ich in die Moderne eben auch sehr stark die populärwissenschaftlichen Diskurse einbezogen habe. Also sowas wie Astrologie, Mythenforschung, genau, auch verschiedene Künste. Und was man dort merkt, ist der Versuch zu sagen, naja, so entfremdet, so unähnlich ist die Umwelt gar nicht, wie wir sie erfahren. Also da kommt auch lustigerweise die Physik so ein bisschen rein, die mit der Spektralanalyse ja auch sagt, ja, also alle Elemente, die wir im Kosmos finden, die finden wir auch auf der Erde. Und damit, also ist es eher wahrscheinlich, dass es vielleicht im Weltraum genauso aussieht wie hier und auf einmal rückt er wieder näher ran. Also alles, wo man gesagt hat, der sagt uns gar nicht mehr. Also auch so ein bisschen ja die These von Blumenberg, der sagt, der Kosmos ist eigentlich stumm, weil sich sowas wie Technik dazwischen schaltet. Das wird jetzt genutzt, um zu sagen, naja, aber sie ermöglicht es ja uns auch, das sehr Entfernte nochmal sehr nah ranzuholen und auch dort Ähnlichkeiten zu entdecken. Mhm. Es gibt dann so eine neue Kunstrichtung, möchte ich sie gar nicht nennen, aber Planetenlandschaftsmalerei, die in der Urania ausgestellt wird, bei wissenschaftlichen Vorträgen, die landet in sehr vielen populärastronomischen Büchern, die reißenden Umsatz erfahren, wo man dann auf den Jupitermond quasi schaut, der einfach nur aussieht wie eine exotische Landschaft, wie wir sie auch finden. Und tatsächlich, das ist irgendwie auch sehr, sehr schön. Es gibt Abbildungen darüber, wie sich vorgestellt wurde, wie es auf dem Mond aussieht. Und das sind Bilder aus der Atacama-Wüste. Die haben sie einfach eins zu eins genommen und gesagt, und so sieht's auf dem Mond aus. Also auch da ja so eine interessante Ersetzung.
Ja, also die These, dass wir mit Rilke nicht sehr verlässlich zu Hause sind in der gedeuteten Welt, die muss jetzt relativiert werden, weil das, was ganz entfremdet schien, jetzt doch näher zusammenrückt und auch die modernen Wissenschaften Rückversicherungen ausstellen, dass es doch Zusammenhänge gibt. Ich weiß nicht, ob Sie Kamera kennen, das Gesetz der Serie 1919. Das ist jemand, der dann auch mit Blick auf populäre Phänomene wie Straßenbahn festgestellt hat, dass sich die Welt in Serien anordnen lässt und dass alles mit allem qua Serie zusammenhängt. Und Sie haben das auch für die Lyrik gezeigt, dass es also in der Lyrik Gemeinschaftsentwürfe gibt. Jetzt könnten natürlich einige moderne Theoretikerinnen sagen, ja, das sind aber alles kompensatorische Versuche, den harten Realitäten zu entgehen. Und diese Zusammenhangsstiftungen, die dort im Zeichen der Sterne breitenwirksam statthaben, die sind natürlich auch politisch in mancher Hinsicht angreifbar, gerade in der Zwischenkriegszeit. Jetzt kann man über Herrn Kammerer so ein bisschen lachen, aber es gibt auch andere Fälle, wo das Ausmaß der Beschäftigung mit Ähnlichkeiten politische und auch mit Gemeinschaft politische Implikationen hat, gerade mit Blick auf den dann heraufziehenden NS. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, erstmal habe ich tatsächlich auch Lyriker, gerade auch aus der expressionistischen Zeit, die sich sehr viel mit Stern und Kosmos beschäftigen und sehr viele Gedichte schreiben und die in beide politische Lager abdriften. Wir haben sowohl auf einmal die NS-Verbindung als auch die sehr stark sozialistisch-kommunistische Linie. Das heißt, es wird sehr schnell politisch. Da sind Gemeinschaftsentwürfe, aber natürlich auch sehr starke Hierarchieentwürfe. Also nicht umsonst war George ja auch kurz, also Stefan George, der Dichter, kurzzeitig Mitglied bei den Kosmikern, die ja auch so eine, mit der Mutter Erde, aber auch dem Kosmischen nochmal sowas wie eine Blutlinie, Blutmal verbinden. Und das aber interessanterweise die, mit dem Erdboden wieder verbinden. Also auch da könnte man Simmel umdrehen und sagen, naja, wir sehen nicht nur alle den Sternenhimmel, wir haben auch alle die Erde unter unseren Füßen. Das heißt, da gibt es dann eine interessante Umkehrung, was dann nochmal dazukommt. Das wäre so ein Punkt. Und auch da, die Astrologie macht ja eigentlich genau das Gleiche. Die entwirft auf einmal auch Serien über Statistiken. Mhm. Und auch die kriegt ja dann nochmal in der NS-Zeit, also auch nochmal einen ganz anderen Dreh. Also, dass das irgendwie auch naheliegt und dass man sagt, naja, an den Sternen steht, da kann ja schon auch geschrieben stehen, dass jetzt hier nochmal eine andere politische Wirkmacht einsetzt. Und auch da diese Bezüge auf Stern und Kosmos, die laufen sehr stark natürlich über Metaphern, vor allem über Raum und relationale Modelle. Und da lassen sich natürlich nicht nur wunderbare Gemeinschaftskonzepte finden, sondern auch sehr starke Hierarchie- und Selektionsprozesse. Ich meine, das war auch eine These, deswegen ist der gestirnte Himmel einfach so prädestiniert, um diese ganzen Formen auszuhandeln, weil er so viel bereitstellt. Altes Bildreservoir, Formfragen, Gemeinschaftsfragen, ästhetische Fragen und dann natürlich aber auch sowas wie, am Anfang hieß es noch, okay, wir können uns an den Sternenhimmel irgendwie orientieren, weil der so eine Art, weil es so eine Art Sternenrepublik gibt, und man kann darüber genauso, wie gesagt, so ein hierarchisches Modell aufbauen und nochmal ganz starke auch Mythologisierungen natürlich, auch Kriegsmetaphern. Das kommt dann später, das ist gar nicht mehr meine Zeit, aber da geht es dann auch sehr schnell hin. Interessant finde ich, also ich würde auch sagen, diese Linie dann in die NS-Zeit, die läuft tatsächlich auch über Stern und Kosmos weiter. Die Exildichtung greift das nochmal ganz anders aus. Das ist dann wirklich der entfremdete Stern, aber auch der Stern, der natürlich nochmal sowas ist wie das einzige Moment, was einen Leid geben, vielleicht noch im Exil Halt gibt. Und was die sozialistisch-kommunistische Richtung angeht, werden daraus Proletarierlieder, die gar keinen Stern mehr aufweisen. Die werden dann, die sind reines Staccato, steht auf, lauft. Das heißt, da geht es dann auch noch mal anders weiter.
Ja, aber es ist klar, dass diese Obsession mit den Sternen sozusagen nicht gefeit ist gegen Radikalisierung in verschiedene Richtungen. Ja, was aber natürlich indirekt wieder bestätigt, dass der Sternenhimmel das eben bereitgibt, weil er also thematisiert werden kann in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Vielleicht mal ein bisschen zur Anordnung Ihres Buches. Sie haben das schon erwähnt, es ist sehr viel Material. Bevor Sie überhaupt an die Lyrik kommen, gibt es eine Materialschau. Da wird einem panoramatisch vor Augen geführt, von den Wissenschaften bis zur Populärkultur, welches Interesse es am Sternenhimmel gibt. Jetzt gibt es aber bestimmte Autoren, die für Sie methodisch interessant sind, die aber auch gleichzeitig Zeitzeugen und damit Dokumente in ihrem Kontext sind. Und Walter Benjamin ist einer dieser Autoren, die in beide Richtungen für Sie wichtig sind. Und vor allem der berühmte Text, der Schlusstext der Einbahnstraße, dieser Prosasammlung von 1932, zum Planetarium. Das ist ein Text über das Verhältnis zur Natur. Im antiken Verständnis vollzog sich der Kontakt zum Kosmos im Rausch und in Gemeinschaft. Wie sieht das jetzt nach Benjamin in der Moderne aus? Vielleicht nochmal erstmal den Text so ein bisschen rekonstruieren und dann können wir darüber reden, welche Bedeutung der für sie hat. Aber was Benjamin stellt ja nun dieser Rauschkommunikation in der Antike, die Moderne gegenüber, in der sich das mittels der Technik vollzieht.
Ja, also so ein bisschen der Hintergrund, so wird der Text jedenfalls gelesen, sind natürlich irgendwie auch diese Kriegserfahrungen, der Massenkrieg, also dass hier, also er sagt ja auch, Gemeinschaft vollzieht sich im Rausch und jetzt haben wir aber sowas wie gar nicht Gemeinschaft, aber wie natürlich Masse, die im Schützengraben ganz anders aufeinander trifft. Und vor diesem Hintergrund haben wir dann eben auch so eine, genau, über Technik läuft das, über diese Naturerfahrung und vor allen Dingen über die Rauscherfahrung, was interessant ist, weil ich würde sagen, der Rausch kehrt vor allen Dingen auch in der Lyrik, wird ja immer wieder angesprochen, aber es ist natürlich anders gelagert. Ich habe mir diesen Text zusammen mit weiteren Texten angeschaut, die ebenfalls in dieser Zeit entstanden sind. Und die erhellen sich, finde ich, dahingehend gegenseitig, dass man merkt, dass es A, nicht nur eine Verlustgeschichte ist, die er erzählt. Also seine Idee ist, oder sein Ausgangspunkt ist zu sagen, dass der archaische Mensch in der, ja, in der Vormoderne ein sehr enges Verhältnis, eine sehr enge Bindung an den gestirnten Himmel hat, weil es auch da Ähnlichkeitsbeziehungen gibt, also genau, worüber wir schon gesprochen haben, also die Idee, dass der Mensch sein Geschick nicht nur in den Sternen lesen kann, sondern dass er sie nachahmen kann. Und die kann er individuell nachahmen, aber eben auch vor allen Dingen in der Gemeinschaft. Und das ist so der erste Punkt, diese Annäherung, diese Ähnlichkeit, auch tatsächlich gar nicht nur mit einem Geburtshoroskop verbunden, sondern wirklich auch im Laufe des Lebens orientieren sich die, oder haben sich die Menschen, so Benjamins Lesart, wie stark daran orientiert, was am gestirnten Himmel ist. Das bezieht ja irgendwann später nicht nur auf das Lesen in den Gestirnen, sondern auch das Lesen in Eingeweihten oder so. Also es sind tatsächlich so kulturelle, rituelle
Vorgänge. Ja, alles, was in den Bereich der Mantik fällt.
Genau.
Ne?
Mhm. Also auch da würde man sagen, sieht man das Blumenbergsche oder Blumenberg kann sich da auf jeden Fall sehr gut auf Benjamin beziehen, dann zu sagen, naja, das ist heute nicht mehr möglich durch die Technik, aber vor allen Dingen darüber, dass sich die Erfahrung geändert hat, also wie Erfahrungen gemacht werden kann, während es eben früher noch möglich war, diese direkte Erfahrung im Rausch mit Gemeinschaft zu haben, haben wir jetzt im Sinne von sowas wie Kriegserfahrung, die nicht mehr mitgeteilt werden kann, weil sie so umfassend ist, weil sie so tiefgreifend ist, sagt er, wir haben Erfahrung und Armut, heißt einer dieser Texte. Ja. Also wir haben in der Moderne gar nicht mehr die Möglichkeit, das, was wir erfahren, zu erzählen. Da kommt dann der Geschichtenerzähler rein. Und genau in diesem Text verbindet er dann, das ist eine schöne Begründung, darauf haben Sie ja auch hingewiesen, dass das einer der Gründe ist, warum es zum Aufstieg zum Beispiel der Astrologie überhaupt nochmal kommen konnte. Die war lange Zeit totgesagt in so kleinen, also klar gab es die auch in der Romantik immer mal wieder, aber eigentlich mit der Aufklärung ist die eigentlich weg, zumindest auch als ernstzunehmende Wissenschaft. Die wird aus den Universitäten verbannt und alles. Und auf einmal um 1900 taucht die wieder auf, und zwar massiv. Und Benjamin sagt, naja, was sie verspricht, ist Ganzheit, Einheit, aber auch Erfahrungscharakter. Mhm. Und das macht sie so attraktiv, natürlich auch da als Kompensation. Und eine andere Wolte schlägt man dann, dass man sagt, okay, wir haben gar nicht mehr die Möglichkeit, so eine Ähnlichkeit mit dem Sternenhimmel zu produzieren und damit auch Erfahrungsverlust. Aber es gibt sozusagen ein modernes Archiv der Ähnlichkeit. Und deswegen ist es nicht nur eine Verlustgeschichte.
Ich hake da nochmal nach, denn ich würde sagen, nicht nur ist es nicht nur eine Verlustgeschichte, es ist eigentlich ein revolutionäres Hoffnungsdokument. Denn es ist ja so, dass die Technik eine neue Möglichkeit ist der Erfahrung von Natur. Denn Benjamin sagt, in der Technik organisiert sich die Menschheit eine neue Physis. Und was er zu diesen Erfahrungen im Weltkrieg sagt, vor allem im Ersten Weltkrieg, ist, dass das keine rauschhafte keine Kommunikation mit dem Kosmos sein konnte, beziehungsweise ein Blutbad war, weil die Produktionsmittel in den Händen der Kapitalisten sind. Und wenn man sich den Schluss dieses Textes ansieht, dann heißt es, dann ist von den Revolten nach 1918 die Rede, und dann heißt es, die Macht des Proletariats ist der Gradmesser seiner Gesundung. Ergreift ihn dessen Disziplin nicht bis ins Mark, so wird kein pazifistisches Raisonnement ihn retten. Den Taumel der Vernichtung überwindet Lebendiges nur im Rausche der Zeugung. Und das heißt, der Rausch der Zeugung ist durch die Technik eigentlich neu möglich geworden. Also das ist eigentlich ein emphatisches Manifest für die rauschhafte Vereinigung im Medium der Technik, solange sie sich als Physis des Proletariats organisiert. Das ist schon ziemlich heftig, oder?
Ja, und das ist eigentlich auch eine revolutionäre Lesart, weil ich finde die, also ich habe nicht das Gefühl, dass man sie häufig findet. Der wird häufig in diese Verlustgeschichte einsortiert, dieser Text. Also klar gibt es dann auch, also es gibt Lesarten, die das aufmachen, aber es ist schon häufig genau eher dieses andere. Und genau dagegen habe ich ja auch versucht, also gar nicht über dieses Politische zu gehen, aber auch zu sagen, naja, natürlich ist es möglich oder es wird möglich gemacht. Nicht umsonst heißt dieser Text ja auch zum Planetarium. Mhm. Also die werden in den 1910er von Carl Zeiss schon mal patentiert, dann kommt der Krieg, dann können die nicht gebaut werden. Aber die ersten Projektionsplanetarien entstehen ja auch genau zu der Zeit und was da ja von Anfang an, und das haben wir bis heute in den Planetarien, wenn man jetzt in eine Planetariumsaufführung geht, ist ganz hübsch, weil es immer die Warnung kommt, dass einem schwindelig werden kann durch diese immersive Erfahrung, die man in einem Raum zusammen macht. Und das ist ganz schön, also es gibt ja auch so ein Fragment gebliebenen Text von Bertolt Brecht, wo er über das K- und P-Theater schreibt und das ist eigentlich genau diese Auseinandersetzung, was wir eher mit dem epischen Theater kennen. Und da sagt ja auch, eigentlich ist das epische Theater das Planetariumstheater, also wo man auch was vorgeführt wird, wo man auch was lernen kann und wo man eben nochmal sowas erfährt. Ja.
Ja, ich bleibe nochmal so ein bisschen bei der großräumigen Anlage ihrer Arbeit. Zu den methodischen Voraussetzungen gehört Ihre Entscheidung, zwischen Populärwissenschaft und kanonischer Wissenschaft, zwischen Populärkultur und Hochliteratur nicht zu unterscheiden und auch Visuelles gleichberechtigt mit Textphänomenen einzubeziehen. Können Sie das begründen oder können Sie das erläutern, dass Sie sich entschieden haben, tatsächlich die gleichberechtigt sozusagen in der Fläche zu thematisieren?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so eine bewusste Entscheidung war. Ich habe mit der Materialsammlung damals ja angefangen und habe sie immer weiter geführt. Das war so der große Spaß, immer zwischendurch, immer neue Kunstbände und alles Mögliche sich anzuschauen. Und also in dem Zuge sich ja auch eingelesen, worauf beziehen die sich. Und da war schon relativ klar, ich wollte am Anfang auf gar keinen Fall Astrologie machen, weil unwissenschaftlich. Und nach 2-3 Wochen war so klar, naja, also dann kriege ich das Phänomen halt nicht in den Blick. Es haben sich halt alle genau damit beschäftigt. Und die haben, und auch in diesen populärastronomischen Texten, die ich schon angesprochen habe, die gehen halt alle in die 10., 11. Auflage. Die werden en masse verkauft. Und ich habe mir auch immer so erste Ausgaben von diesen populärastronomischen Zeitschriften, die sich auch nochmal gründen, gelesen. Und es fängt immer an mit, brauchen wir noch eine? Und dann kommt die Begründung, warum? Weil es nochmal mehr jetzt möglich wird, Visuelles darzustellen. Es gibt Rudolf Falb, der irgendwie auch nebenbei noch Erdbebenforscher ist, Astrologe, Astronom und Zeitschriftengründer. Der gründet genau so eine Zeitschrift und seine Neuerung ist jetzt, eine sehr abstrakte Sternkarte zu nehmen, wo man aber nur die Sterne eingezeichnet, also wirklich nur die Sterne hat, so wie es vermeintlich der Blick in den Sternenhimmel auch widerspiegelt. Und davor hat er eine durchsichtige Seite und dort stehen die Beschriftungen der Sterne. Ja. Das heißt, mit nur einem Umschlagen ist möglich, sich diesen Sternenhimmel einmal mit all seinen Sternnamen erklären zu lassen, aber auch die Idee, auch hier einmal den Blick aufs Papier zu werfen. Und eigentlich habe ich aber auch den Blick nach oben schon wieder quasi auch da technisch vermittelt vor mir liegen. Das heißt, da war ich eh dann relativ schnell im populär-astronomischen schon unterwegs. Mhm. Und das zog sich so durch. Es gibt ja auch jetzt in der Literaturwissenschaft aktuell sehr viele Versuche, diese Hochliteratur irgendwie aufzubrechen und zu sagen, naja, also auch da schon Avantgarde und populäres Erzählen hat sich schon immer irgendwie ergänzt. Also es ist ganz klar, dass ich Georg Heim zum Beispiel in seinem Shackleton-Text auch auf die ganzen populären Stoffe in den Heftromanen bezieht und da Topoi aufgreift. Und durch die Science-Fiction also dadurch, dass die kommt, die wird viel gelesen. Dublins Berge, Meere, Giganten kriegt noch mal eine populäre Fassung in den USA tatsächlich, wie so eine Art Raubkopie, die einfach noch mal neu aufgearbeitet wird. Das heißt, es gibt ja eh schon diese Berührungspunkte. Das war für mich deswegen sehr naheliegend, eben zu sagen, ich will das als umfassendes Phänomen begreifen. Ich will das nicht nur, also ich will wirklich nicht nur sagen, ich finde das bei all den kanonisierten Autoren, wo man es findet, weil das meine These, dass es überall zu finden ist und deswegen eine Art Zeitsignatur für die Moderne ist, irgendwie auch zuwidergelaufen wäre, zu sagen, ich finde es nur in ausgewählten hochklassischen Autoren.
Das wäre ja auch andersrum. Ja. Sie hätten sich ja auch nur auf die Populärkultur konzentrieren können. Mhm. Ja. Aber Sie haben beides im Blick, so dass sozusagen das Populäre im Hochkanon widerscheint und umgekehrt. Mhm. Sie haben jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass es derzeit viele Bemühungen gibt, zu zeigen, wie viel Populärkultur eigentlich im sogenannten Hochkanon steckt. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, weil Ihr Feld so breit ist, wie Sie denn jetzt das Verhältnis von Literatur und Kulturwissenschaft sehen. Ja, Sie sind am ZFL und wir heißen eben ein Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Und das spätestens bei jeder Evaluierung müssen wir darüber nachdenken, wie wir dieses Und zueinander verhalten. Und da scheint mir jetzt Ihr Ansatz fruchtbar. Und vielleicht können Sie sagen, was Ihre Anordnung des Materials und Ihr Umgang mit dem Material über Ihr Verhältnis oder Ihre Einschätzung der kleinen Konjunktion und bei Literatur und Kulturwissenschaft zu bedeuten hat.
Ich glaube, dass ich im Schreiben diese Trennung gar nie aufrechterhalten hätte können. Das bedingt sich derart, ich fasse das ja auch diesen ganzen Phänomenkomplex als interdiskursiv. Also das ist wirklich eben, und auch da eben nicht nur in literarischen Texten oder in lyrischen Texten, sondern dass wir es hier mit einer umfassenden Diskursivierung und dann eben vor allen Dingen in der Kultur ja auch haben, die auf Verschiedenes ja auch rückwirkt. Also wir haben nicht nur die Kunst, wir haben nicht nur die Texte, sondern sie entstehen zusammen. Wir haben Zeitschriftenproduktionen, die sich das ja auch dezidiert auf die Fahne schreiben, dass sie soziologische Texte aufgreifen, dass sie daneben Lyrik stellen, dass sie daneben ein Bild stellen. Also auch da noch nicht mal nur intermedial, dass es geht, das sind diese expressionistischen Zeitschriften, die in der Zeit entstehen, die ein umfassendes Kulturprogramm eigentlich entwerfen. Und auch da der Expressionismus, der noch sehr getrieben ist von der Vorstellung, dass Literatur ja sowieso nicht nur für Lesen ist. Also deren Programm ist immer schon ja auch in der Zeit darauf ausgerichtet, dass hier auch nochmal eine umfassende Menschheitsänderung stattfinden kann.
Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, die jetzt natürlich und selbstverständlich anschließt, wenn das Bedürfnis ist, nochmal ein ganz in den Texten der Zeit, eine ganz andere Art von Ganzheit und Menschheit darzustellen und zu entwerfen und zu entwickeln und zu imaginieren, ist das auch Ihr Bedürfnis? Wollen Sie sozusagen eine wissenschaftliche Totale, die ganze Kultur in den Blick kriegen?
Ja, ich glaube, das war der Größenwahnsinn am Anfang von dieser Arbeit. Also ich glaube, nicht umsonst dachte ich am Anfang, ich mache auf jeden Fall alle drei Gattungen und dann mache ich davor ein Materialkapitel, was genau das alles zeigt. Das war aber tatsächlich eine bewusste methodische Entscheidung zu sagen, wenn ich Omnipräsenz behaupten will, muss ich sie auch zeigen. Mhm.
Ja, und ob Omnipräsenz dann das Ganze ist, ja, das kann man natürlich dann fragen. Sie sind jung genug zu wissen, was FOMO heißt, ja? Fear of missing out.
Absolut.
Gibt es, ist das ein bisschen auch eine Furcht gewesen, dass Sie sagen, da könnte noch ein Kunstband sein, da könnte jetzt noch ein Text sein, da kommen die Sterne vor und ich habe den nicht dabei, ja?
Ja, ich glaube, das war dann ja auch irgendwann an diesen ausufernden Fußnoten habe ich das gemerkt, dass ich permanent Angst hatte. Also weil ich ja auch in so verschiedenen Diskursen und Wissenschaften unterwegs war. Ich war auf einmal in der Kunstgeschichte, ich war in der Wissenschaftsgeschichte. Dafür bin ich nicht ausgebildet und auch nicht ausgebildet, richtig vermutlich zu recherchieren. Das kann man ja auch sagen. Ich weiß, wie man in der Literaturwissenschaft sehr, sehr viele Texte findet. Aber habe ich die richtigen Texte hier gefunden? Übrigens, bei sehr vielen Gesprächen hier am ZFL dachte ich, habe nicht die richtigen Texte gefunden. Da scheint es wirklich sehr viel schon zu geben, was ich nicht gesehen habe.
Alles richtig gemacht, war
hartisch. Absolut. Und ja, ich glaube, das war eine Verteidigungsstrategie, so viele Fußnoten zu machen, immer aus Angst, nicht alles zu finden und dann zumindest zu zeigen, ich habe mich umgeguckt. Und auch tatsächlich dieses letzte Kapitel und auch die letzte Fußnote war so ein Versuch zu sagen, ich kann ja auch nicht alles abbilden. Auch da, die Idee der Omnipräsenz, die ist nicht einzufangen.
Ja.
Und ich finde auch immer noch weitere Texte. Mir werden auch immer noch weitere Texte und Phänomene zugespielt. Und ich könnte vermutlich jetzt auch noch Band 2 und 3 schreiben. Und für die Abgabe habe ich auch noch mal 200 Seiten gestrichen, die ursprünglich auch noch drinne waren. Aber auch festgestellt, dass Quantität ja nun auch nicht unbedingt ein Buch besser lesbar machen. Also das vermisst, glaube ich, auch keiner und ich auch nicht, diese Seiten. Aber ja, ich glaube, diese Form, die es jetzt hat, ist dem geschuldet, dass ich irgendwann fertig werden wollte.
Ja, natürlich wird man mit dem Himmel nie fertig. Ja. Aber ich fand auch bezeichnend diese letzte Fußnote, die sich beeilt zu sagen, dass hier noch lange nicht Schluss ist, ja, sondern dass man noch endlos weitermachen könnte, aber dass jetzt der Schluss auch gesetzt werden muss, ja. Den setzen wir jetzt auch. Frau Hartestadt, sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank und alles Gute.
Ja, danke schön auch für die Gelegenheit, hier zu sprechen.